die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raddiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute wollen wir uns mit New Work befassen und was das eigentlich genau bedeutet. Zu Gast ist heute bei uns Jonne-Luca Hack und natürlich wieder Bettina Bessler und ich, Barbara Wichtmann.
Genau, und Jonne-Luca Hack ist Architekt, gar kein Radiologe, aber deshalb umso interessanter als Gesprächspartner. Und das macht ihn zum besonders qualifizierten Gesprächspartner, New Work Berater. Sowas gibt es tatsächlich. In den letzten Jahren hat er anspruchsvolle Kunden begleitet, vom Start-up bis hin zum DAX-Konzern, und hat sie begleitet auf ihrer Transformation in neue Arbeitswelten. Und genau das meint ja auch New Work. Und dabei konzipiert und entwickelt er in einem interdisziplinären und internationalen Team Flächen- und Nutzungsstrategien und Arbeitsumgebungen, die eben die Kreativität und auch die Produktivität der Mitarbeitenden fördern sollen. Und wir sind total gespannt, welche Einblicke wir in dieses Konzept New Work von dir, Jonne, heute bekommen können. Denn für uns MedizinerInnen ist das ja was relativ Neues, aber etwas, was man immer wieder mal hört. Und wir würden gerne diesen Podcast hier heute sozusagen als Startpunkt wieder für eine ganze Reihe von Folgen sehen. Heute soll es wirklich um die Grundlagen von New Work und eine Einführung in das Thema gehen. Herzlich willkommen, Jonne, und schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank. Freut mich.
Ja, Jonne, wir beginnen mal. Was ist denn nun eigentlich dieses New Work, von dem alle oder zumindest außerhalb der Medizin alle reden?
Ja, ich weiß nicht, ob wirklich alle davon reden, aber es scheint ein großes Buzzword zu sein, was in den letzten Jahren, vor allem durch die Covid-Situation, sicherlich noch mal mehr Dynamik erfahren hat. Und zumindest mein LinkedIn-Feed ist halb voll damit, das ist schon wahr. Begonnen hat es mit einem österreichisch-amerikanischen Soziologen, der in den USA sich damit stark auseinandergesetzt hat. Sein Name ist Fridtjof Bergmann. Dem läuft man hin und wieder in der ganzen Thematik über den Weg. Und ich glaube, es lässt sich ganz gut runterbrechen auf seinen Ausspruch, dass sein Ziel ist, dass Menschen die Arbeit machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Also die, die sie intrinsisch antreibt, die sie auch ohne Bezahlung machen würden und wo sie so ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigenen Stärken einbringen können und die dann natürlich irgendwie in der Arbeit zur Vollendung bringen können.
Okay. Und kannst du uns Beispiele dafür nennen, also was genau New Work im Alltag jetzt bedeutet und wie das in einem Unternehmen jetzt mal ganz unabhängig von der Medizin so gelebt werden kann? Also wie aus dieser ja durchaus, sagen wir mal, abstrakten Worthülse und dem vielleicht ja auch Buzzword so ein wirkliches Umdenken in der Arbeitswelt werden kann?
Ja, also ich habe immer so das Gefühl, dass sich diese wie schon gesagt wurde, dieses Buzzword New Work auf unterschiedliche Themenbereiche innerhalb von Unternehmen runterbricht und dort unterschiedliche vielleicht Strategien angewendet werden oder unterschiedliche Transformationen ablaufen. Idealerweise sind die verknüpft oder laufen die parallel übereinander, da gibt es gewisse Schnittstellen, aber es kann durchaus auch sein, dass eine Abteilung, die vielleicht für einen Bereich zuständig ist, das, ich sag mal, autark oder relativ autark vorantreibt. Zum einen würde ich sagen, dass es sehr stark das Thema Kultur und Mensch betrifft. Da sind natürlich tendenziell die HR-Abteilungen oder People and Org, wie auch immer sie heutzutage genannt werden, involviert. Dann natürlich Technologie und Systeme, also Prozesse und Technologie im Endeffekt als Grundlage dafür, dass viele Themen, zu denen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal kommen, überhaupt jetzt erst möglich werden, einfach weil sich jetzt die Arbeitswelt wieder sehr stark verändert, so wie sie es in den letzten Jahrhunderten eigentlich immer getan hat oder immer wieder getan hat. Und jetzt natürlich mit sehr guter mobiler Datenverbindung, digitalen Endgeräten, die eigentlich jeder als Personal Devices mitträgt oder was eigentlich eine Standardausstattung heutzutage bei vielen, in vielen Arbeitgebern ist. Dass das natürlich eine Grundlage ist, dass auf einmal Homeoffice oder das Arbeiten an sogenannten dritten Orten, also ob das in der Bahn ist oder in der Cafeteria, in der Workation, dass das was ist, was einfach gegeben oder möglich wird, dadurch, dass eben Technologie die Grundlage schafft oder zumindest das sein muss, um diese hybriden Arbeitsformen möglich zu machen. Und dann als dritter großer Punkt, den ich meistens wahrnehme und den man, glaube ich, auch in so einem Framework noch ganz gut dazu nennen könnte, ist der Raum, die räumliche Verortung, also wie dieses Büro als räumlicher Ort wirklich aussieht, dort, wo die Menschen zusammenkommen, dort, wo dann die sozialen Austausch stattfinden, dort, wo manchmal vielleicht auch Themen stattfinden können, die nur dort stattfinden können, weil es irgendwelche Hardware-Komponenten gibt, weil vielleicht Abteilungen nahe an der Produktion angelagert sind. Also die drei Themen, Kultur, Mensch, Technologie und Raum, die spielen in den allermeisten Projekten irgendeine Rolle. Und wenn wir zu konkreten Beispielen gehen oder uns da vielleicht genau was anschauen, mein Gefühl ist, dass das, was eigentlich alle Unternehmen zunehmend antreibt oder was eigentlich immer Teil von so einem Projekt ist, ist Arbeitsort und Arbeitszeitflexibilität. Oder zumindest in den Unternehmen, in die wir beraten, dass im Endeffekt man davon ausgeht, dass die Mitarbeitenden eigentlich selbst am besten wissen, wie und wo sie gut arbeiten können und diese Flexibilität den Mitarbeitern zur Hand gegeben wird, sodass sie selbst entscheiden können, welcher Ort und welche Umgebung für welche Tätigkeit gerade am sinnvollsten ist. Das kann das Büro sein für Meetings, für soziale Flächen, für Themen, die man gut in einem Team bespricht, manchmal auch für konzentrierte Arbeit, weil vielleicht das Zuhause das nicht möglich macht. Aber das kann vielleicht auch eben das Homeoffice sein oder irgendwelche dritte Orte, die man als Offsite nutzt oder wo man sagt, hey, diese eine Woche schließt man sich ein, weil man irgendwas konzentriert abarbeiten muss und möglichst wenig Störung hat. Dann kann das durchaus mal sein, dass es die Hütte im Wald ist, um vielleicht mal
mein persönlicher Traum zu reden. Tatsächlich. Aber ich meine, also wenn wir jetzt über, ja. Du hast ja gesagt, dass das Entscheidende ja eigentlich ist, dass die Mitarbeiter selber entscheiden. Also es ist eben nicht so, dass es im Prinzip Homeoffice für alle ist, weil es genauso gut Menschen gibt, die im Homeoffice einfach nicht vernünftig arbeiten können, weil sie Kinder zu Hause haben, die sie stören, oder weil sie sich vereinsamt fühlen oder aus welchen Gründen auch immer, sondern dieses selbstbestimmte Arbeiten ist, glaube ich, ein zentrales Element. Das bedeutet im Gegenzug aber, also gerade wenn ich mir jetzt die Medizin so als Hintergrund vorstelle, dass da ein unglaublicher Wandel von Seiten der Arbeitgeber notwendig ist, wenn es ums Thema Vertrauen geht, oder? Also das ist ja weg von der Kontrolle und der Präsenzkultur hin zu etwas, was sehr vertrauensvoll sein kann und auch sein muss, denn sonst funktioniert das wahrscheinlich gar nicht.
Davon gehe ich aus. Jetzt bin ich selbst kein Mediziner oder habe auch nicht in dem Bereich jemals selbst gearbeitet. Wir hatten mal ein Projekt, was in dem Bereich war. Das ging es allerdings um die Verwaltungsarbeitsplätze. Ich glaube, es gibt Arbeitsplätze, die einfach sehr spezielle Anforderungen haben und auf die müssen wir auch immer eingehen oder auf die sollte man in jedem Projekt eingehen. Und das Ziel ist eben, wie gerade von dir gesagt, dass man eigentlich versucht, die Mitarbeitenden so zu unterstützen, dass sie bestmöglich diese Freiheit und diese Flexibilität ausleben können. Natürlich ist das in einer gewissen Weise nicht in jedem Unternehmen genau gleich möglich. Und da geht es, glaube ich, genau darum, diesen Grad oder diese Gradwanderung zusammen zu gestalten und idealerweise auch nicht in einem reinen Top-Down-Prozess zu gestalten, sondern irgendwie die Mitarbeitenden, zumindest machen wir das in unseren Projekten, auch an die Hand zu nehmen und dort auch die Bedürfnisse konkret abzufragen, um am Ende wirklich ein Projekt auf die Beine stellen zu können oder eine Strategie entwickeln zu können, die dem gesamten Unternehmen und den Mitarbeitenden als Repräsentanten innerhalb des Unternehmens hilft und da im Endeffekt die Ziele erreicht. Und da ist schon eben sehr wichtig, auch zu verstehen, dass das niemals ein Projekt ist, was irgendwann fertig ist, sondern natürlich verändert sich die Arbeitswelt ständig weiter. Es kommen neue Kollegen ins Team, andere verlassen vielleicht das Team oder entwickeln sich weiter. Und dementsprechend muss sowas natürlich regelmäßig angepasst werden innerhalb der Organisation, innerhalb der Teams und natürlich auch innerhalb von jedem einzelnen Individuum, weil auch da sich die Umstände.
Was meinst du, ist der Vorteil von, also zum einen natürlich von der physischen Anwesenheit, aber auch wie man sinnvoll das remote Arbeiten oder auch eben das flexible Arbeiten realisieren kann. Ich denke jetzt vor allem auch an junge Familien, die die Kinder zur Kita bringen müssen, oder an vielleicht auch ältere Personen, die gepflegt werden müssen. Wie kann man das sinnvoll gestalten, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dann entsprechend trotzdem das Outcome bekommt und der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende sich aber dann trotzdem auch sinnvoll einbringen kann, sodass der maximale Gewinn quasi für beide erreicht wird?
Ich fange vielleicht mal mit der ersten Teil der Frage an. Da ging es ja darum, warum überhaupt physische Arbeitsorte, warum überhaupt Büros. Ich persönlich glaube daran, dass die Büros auch in Zukunft eine starke Relevanz in der Arbeitswelt haben werden. Da gibt es auch andere Stimmen. Ich habe aber das Gefühl, dass die in den letzten Monaten auch wieder leiser wurden. Natürlich zu den Hochzeiten Covid, als alle zu Hause saßen und jeder in einem hybriden oder in einem rein virtuellen Meeting unterwegs war, wurde da der Abgesang auf viele Büroflächen schon gesungen. Entscheidend für Büros oder ein entscheidendes Argument für mich ist Innovation, weil es zig Studien gibt, dass Innovation nur oder verstärkt funktioniert, indem Leute sich physisch in Räumen treffen, indem zufällige Begegnungen stattfinden, und jede Interaktion, die ich in einem virtuellen oder in einem hybriden Setting mache, die ist immer bewusst. Ich habe jetzt gerade ein Problem, dann rufe ich jetzt meine Kollegin an, die mir vielleicht bei diesem Problem helfen kann. Ich habe jetzt eine Frage, rufe ich jetzt den Kollegen an. Das ist natürlich in physischen Umgebungen anders, weil ich da zufällig mal an der Kaffeeküche irgendwas aufschnappe, weil ich zufällig mal an einem Bildschirm vorbeilaufe, wo ich sehe, ach, die arbeiten an etwas, was ich vielleicht vor 2 Wochen mal auf dem Tisch hatte oder so, und dadurch natürlich so eine andere Dynamik entsteht. Dann ist natürlich das Thema Identifikation mit dem Team, mit der Brand, mit dem Arbeitgeber, die natürlich total relevant ist in dem physischen Ort oder also im Büro an sich, und wo dadurch, glaube ich, total gut gestärkt werden kann. Und natürlich dieses ganze Thema soziale Verbindung, Netzwerk, Austausch, irgendwie eine Nähe zu den Kollegen. Wir sind halt einfach soziale Wesen, und ich glaube, das ist auch total wichtig, mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, die hin und wieder oder in einem regelmäßigen Abstand physisch zu treffen und sich auch über Themen auszutauschen, die jetzt vielleicht nicht nur arbeitsbedingt sind.
Es ist ja auch so ein bisschen nur so diese Vibrations wahrzunehmen, ne? Das geht ja gar nicht remote. Und das ist, glaube ich, auch was während der Pandemie vielen gefehlt hat, ne? Dass man so das Gefühl hatte, man kriegt ja gar nichts mehr mit, weil irgendwie alle so vor sich hinarbeiten und vereinzelt sind. Und dieses, naja, genau das, was du sagtest, man trifft sich mal gerade in der Kaffeeküche oder auf dem Flur und schnappt irgendwas auf, ne? Das ist ja komplett verloren gegangen. Und ich glaube, das war so mit einer der Hauptpunkte, was den Leuten wirklich gefehlt hat. Insofern macht es wahrscheinlich tatsächlich Sinn, irgendeine Art von Balance, wie auch immer die dann gewichtet ist, weil das ist, glaube ich, was sehr Individuelles. Es gibt die Leute, die eher mehr Fokuszeit brauchen, und es gibt die, sagen wir mal, mehr sozialen Wesen, die mehr so dieses Gemeinsame brauchen, aber dass man da die Flexibilität hinlegt, aber dass eine Balance auf jeden Fall wichtig ist, ist, glaube ich, unstrittig, oder? Das haben wir in der Pandemie gelernt.
Genau, gerade auch das Stichwort mentale Gesundheit an der Stelle, ne? Also viele, die vielleicht auch noch alleine wohnen und dann gar keinen richtigen, also Face-to-Face-Austausch mit Menschen hatten, das hat sicherlich hier oder da zu Problemen geführt. Und so Companies, was man zunehmend hört oder gehört hat, die sehr stark remote sind oder die sehr dezentrale Teams haben, die versuchen dann durch Team-Events, also durch Offsite-Events in regelmäßigen Abständen, ob das dann einmal im Quartal ist oder einmal im Monat oder irgendwie halbjährig, da einfach sehr stark dann diese Team-Dynamik zu prägen und zusammenzubinden und dadurch so ein bisschen diesem Remote-Gedanken entgegenzuwirken. Weil natürlich gibt es gerade bei großen Corporates, gibt es Teams, die arbeiten in allen Zeitzonen rund um die Welt und interagieren hauptsächlich digital miteinander, ne? Also das ist schon absolut gang und gäbe, auch bei Kunden, die wir so haben. Ja.
Da ist dann wahrscheinlich auch die Identifikation mit dem Unternehmen von besonders großer Relevanz, wie man das, oder vielmehr auch die Mitarbeiterbindung. Ja. An die Unternehmen, wie man das realisieren kann.
Genau, da ist natürlich der physische Ort ein Parameter, sicherlich nicht der einzige oder der Ausschlag oder der allein ausschlaggebende, aber auf jeden Fall einer. Diese Bindung oder diese Attraktivität von Unternehmen nach innen, aber dann eben durchaus auch nach außen, ne? Also was möchte man vielleicht Geschäftspartnern oder Kunden gegenüber repräsentieren? Das ist natürlich dann an einem physischen Ort nochmal ein anderes Erlebnis möglich.
Genau, wenn man jetzt an Talentbindung oder Mitarbeiterbindung denkt, dann will man natürlich den gesamten Talentpool auch nutzen von pflegenden Müttern, Vätern, die Angehörige pflegen oder eben auch die Kids zur Kita bringen.
Genau, also ich meine, der demografische Wandel ist natürlich einer der riesen Megatrends global, aber vor allem in Zentraleuropa, Deutschland, der natürlich die Arbeitswelt extrem verändert und zukünftig noch viel mehr verändern wird, weil einfach die Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen wird und die jüngere Generation irgendwie diese Arbeitsplätze füllen muss oder die Aufgaben erfüllen muss. Das kann natürlich zu einem gewissen Grade durch Digitalisierung oder Automatisierung ja in einem gewissen Grade abgefangen werden. Aber das ist sicherlich ein Thema, was ganz viele Unternehmen entscheidend umtreibt, gerade auch solche Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht in den großen Metropolen sitzen, sondern aufgrund von historischen Gründen, also einfach weil sie irgendwo, ich sag mal, auf dem Land gegründet wurden und jetzt dort natürlich ihre Produktionsstätten oder ihre Büros haben, sogenannte Hidden Champion ganz häufig, dass die natürlich echt Probleme haben, an Talentpools heranzukommen, die tendenziell halt in den großen Unistädten sitzen. Jetzt reden wir hier natürlich tendenziell über gut ausgebildete Arbeitskräfte, aber das würde ich sagen, ist genauso der Fall bei Ausbildungsberufen.
Aber ich meine, das ist ja genau das Thema, oder? Fachkräftemangel, das ist ja heute schon ein Problem. Das wird in der Zukunft noch ein viel, viel größeres Problem sein, was viele irgendwie noch unterschätzen, glaube ich. Und also ich meine, wir sind ja ein Diversity-Podcast und ich glaube, da sind wir ja schon mitten im Thema, oder? Also wenn wir die Talente heben wollen, die uns flöten gehen im Moment, weil wir zum Beispiel die Mütter nicht ordentlich einbeziehen, weil das ein Karrierekiller ist, wenn man Kinder bekommt. Zumindest ist das in der Medizin immer noch so. Oder die, was auch immer, pflegenden Angehörigen, die eben das als Care-Arbeit auch noch irgendwie in ihrem Tag unterbringen müssen und so weiter und so fort. Das Thema Altersdiversität, da kann man ja ewig weitermachen. Also ist nicht New Work möglicherweise genau einer der Schlüssel zur Lösung dieses Problems durch die Flexibilisierung?
Also wenn das innerhalb der Organisation und in dem Fall jetzt innerhalb der radiologischen Abteilungen möglich ist, dann würde ich sagen, ja. Natürlich muss das jede Abteilung, jede Klinik, jedes Team miteinander selbst, ich sag mal, entwickeln oder aushandeln, wie das gut funktioniert, weil am Ende natürlich auch die Sicherstellung oder die Patientenbehandlung sichergestellt werden muss. Aber ich glaube, in der Flexibilisierung von verschiedenen Arbeitsmodellen, vielleicht in der Flexibilisierung von Start- und Endzeiten, wann die Personen in den Kliniken sein müssen. Also ich glaube, da ist durchaus eine Chance, soweit ich das beurteilen kann, um da einfach eine Attraktivität für die Leute, die ja wirklich top ausgebildet sind, die ja einer der besten Experten, die wir in Deutschland so haben, sind. Und gerade wenn man auch sich die Zeit wenn man das nochmal in Betracht zieht, wie lange da die Ausbildungen dauern, dann finde ich, können wir es uns als Gesellschaft eigentlich auch einfach nicht leisten, dass die Personen nicht in dem Arbeitsmarkt voll integriert und voll leistungsfähig sind und wir sie als Gesellschaft und dann natürlich auch als Organisation da bestmöglich unterstützen, da ihre Arbeit bestmöglich für die Gesellschaft zu tun.
Ich finde, du hast gerade ein richtig, richtig tolles Stichwort gesagt, dass unsere Arbeit natürlich Patienten, Patientinnen fokussiert ist und sein sollte und das Outcome für die Patienten und Patientinnen am Ende, das ist, was zählt. Und ich glaube, dass neue Arbeitskonzepte, wie sie in der New Work realisiert werden, tatsächlich zum Benefit aller PatientInnen am Ende ist. Ja. Und optimiert, ich denke da an optimierte Kommunikation, optimierte Arbeitsläufe innerhalb der Krankenhäuser, die, ich glaube, durch relativ wenig Hebel einen wahnsinnig großen Impact haben können.
Ja, und auch motiviertere Mitarbeiter, die eben nicht innerlich gekündigt haben. Alleine das wirkt sich massiv auf die Qualität, wenn wir in der Radiologie bleiben, unserer Befunde aus. Also ich glaube, das sind ja Kleinigkeiten, die es eigentlich nur bräuchte, um hier tatsächlich maximale Wirkung schon erzeugen zu können. Und das ist eben nicht nur ein Generationenthema. Das wird ja auch häufig so ein bisschen lapidar dahingesagt, diese Gen Z, die irgendwie keinen Bock mehr hat zu arbeiten. Nee. Die wollen einfach nur nicht mehr so arbeiten, wie die Generationen davor es getan haben. Die haben schon Bock zu arbeiten, aber die sehen einfach nicht mehr ein, sich diesen Strukturen sozusagen hinzugeben und anzupassen und sich selbst auszubeuten. Insofern wird man gar nicht daran vorbeikommen.
Genau, natürlich hat gerade Gen Z, aber auch Gen Y
also Sie wissen ja, dass auf dem aktuellen Arbeitsmarkt einfach der Arbeitsmarkt für Sie spielt, ne? Also Arbeitgeber, die nicht attraktiv sind, die müssen, da muss man nicht unbedingt mehr bleiben, ne? Man hat genug Möglichkeiten, dann gegebenenfalls zu wechseln. Und vielleicht noch kurz was zum Thema Generationen. Also in meinen Projekten nehme ich das wirklich losgelöst von Generationen wahr. Also es gibt Leute, die extrem offen, die extrem transformationsbereit sind in jüngeren und auch in älteren Generationen. Mhm. Und genauso umgekehrt gibt es Leute, die vielleicht noch relativ jung sind, aber dennoch da eine gewisse Begleitung brauchen. Und das ist eigentlich immer so, dass man Themen erklären muss, dass man Themen definieren muss, dass man sie zusammen diskutieren muss, um einfach die bestmögliche Lösung für das jeweilige, die jeweilige Organisation zu finden.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diese erste einführende Episode zum Thema New Work mit Jan-Luca Haag. Wir werden das Thema in der nächsten Episode gemeinsam mit ihm noch ein bisschen weiter diskutieren und dann wird es insbesondere um das Thema Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams, um das Thema Diversity und vor allem auch darum gehen, wie wir New Work für unsere Fachgesellschaft nutzen können und was es eigentlich für die ehrenamtliche Fachgesellschaftsarbeit bedeutet. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis ganz bald. Tschüss.